Hi Jens.
Hi Anna. Darf ich dir eine Frage zum Start stellen?
Okay.
Was zur Hölle machen wir schon wieder hier?
Was hast denn du gestern gemacht?
Boah, ey, das ist schon so lange her.
Sommerpause, ne?
Bis gestern, aber...
Was hast denn du in der Sommerpause gemacht?
Was ich in der Sommerpause gemacht habe? Boah, ganz viele Sachen. Nicht so viel Fußball geguckt, wie ich dachte.
Mhm.
Weil es ist ja Sommerpause. Mhm. Aber ich dachte, so Club-WM und so, ich lande da eh wieder. Aber war gar nicht so oft so. Dafür gab es, die U21-EM war ganz am Anfang. Schon ewig
damals
in Nations League.
Nations
das fühlt sich auch schon wieder 1000 Jahre her an, obwohl es gerade mal irgendwie 6 Wochen sind oder so.
Ja, 6 Wochen.
Ja, und dann jetzt Frauen-EM, ne? Aber ich war zwischendurch...
Aber gar nicht mal so viel Fußball geguckt.
Ja, weil ich, also eigentlich sowas wie Club-WM oder so, da bleibe ich, eigentlich habe ich gedacht, bleib da auf jeden Fall dran hängen an dem Krempel. Aber das fühlte sich, ich weiß nicht, wie hast du das so... Wie hat sich das für dich am Fernseher angefühlt? Für mich war das so wie diese Vorbereitungsturniere, die jedes Jahr in den USA waren, wo auch dann City gegen Bayern gespielt hat und so irgendwie, so als wäre das so ein, ja komm, das ist irgendwie ist das Quatsch, auch wenn es ja eigentlich so vom Grundgedanken her gar kein Quatsch sein sollte. So fühlte es sich für mich zumindest an.
Ja, also es war einfach eine sehr gut bezahlte Vorbereitung für die Teams.
Ja, aber das ist ja, also eigentlich war es ja eine Nachbereitung. Es hat ja mit Vorbereitung, die Bayern
stimmt.
sind ja jetzt gerade noch
stimmt.
in der Pause.
Das stimmt.
Dortmund fängt erst nächste Woche wieder an, deswegen.
Ja. Es, ich glaube, ich habe das zweite Gruppenspiel von den Bayern, war das erste, was ich dann auch wirklich mir angeguckt habe.
Gegen Boca war das, ne?
Ja.
Mhm.
Es hat gar keinen Spaß gemacht, weil du gemerkt hast, die Spieler auf dem Platz haben keinen Bock da drauf. Niemand auf den Rängen hat Bock da drauf. Also, dass du halt wirklich diese halbleeren Stadien, das hatte fast schon wieder was von Corona-Zeiten. Nur, dass irgendwie während Corona die Leute, die da waren, auch richtig Bock da drauf hatten. Und froh waren, dass sie zu den 3000 gehören durften, die im Stadion waren. Und für mich gegipfelt hat das alles in dieser Schlusszeremonie, die Pokalübergabe mit Trump, der nicht von der Bühne runter will. Mit allein wie Infantino und Trump dahin laufen, um diese Trophäe zu überreichen. Vielleicht auch ein bisschen die Teams, die dann im Finale waren. Also ja, ich meine, Bayern hat irgendwie knapp 50 Millionen mitgenommen, Dortmund glaube ich 45 Millionen. Und das war's. Und Dortmund hat keinen verletzten Spieler mit nach Hause genommen.
Ja, die Bayern haben tatsächlich ja auch noch richtig eine richtige Hypothek mitgenommen, ne? Mit der
Musiala-Verletzung. Boah, und
aber
halt
komm,
so, ne?
Also dieser Move von Trump da am Ende, das war eigentlich wieder Satire. Ich meine, das ist bei Trump ja ganz oft so. Das fand ich schon wieder so richtig unterhaltsam. Das hat eigentlich hat das fast schon wert gemacht, dieses Turnier zu veranstalten, finde ich.
Nee, ja, für mich war es halt wirklich dieses Bild, diese beiden Männer, diese Vereine, diese Rampenlichtgeilheit, das hat alles zu diesem Turnier, also wirklich in einem Bild zusammengefasst, wie Trump da steht und applaudiert und eigentlich weggeschickt wird und trotzdem weiter, ja, ja, ist ganz toll.
Ja.
Egal, machen wir, würde ich sagen, Haken an die Sommerpause, die sogenannte.
Aber die läuft dann noch. Deswegen ja, also eigentlich, was machen wir hier?
Ja, wir fangen schon mal an.
Womit?
Also wir müssen uns ja auch irgendwie ein bisschen vorbereiten auf das,
das heißt,
was da kommt. Und
okay.
Ich meine, zweite Liga startet nächste Woche.
Ist das jetzt hier quasi die Club-WM des Podcasts, der Podcast-Welt?
So schlecht finde ich uns gar nicht.
Naja, also es gibt auch ganz viele, die fanden das ganz geil, ne? Also es gab ja auch ganz
die
geile
Paarungen.
Ja,
ich kenne niemanden, der es. Also ich habe einen Kumpel, der gesagt hat, ich gucke mir gerade, keine Ahnung, welches Spiel das war, an. Und ich habe gefragt, warum. Und er meinte, ja, ich gucke halt gerne Fußball. Ja, okay, war glaube ich sogar Paris gegen Real, wo du denken kannst.
Also solche Paarungen gab es ja. Das war
ja, aber
ja
die sehe ich auch in der Champions League. Also ich habe mich eigentlich darauf gefreut, dass dann halt wirklich die europäischen Clubs gegen Boca Juniors oder so spielen.
Gab's ja auch.
Gab's auch, aber es war dann halt auch relativ schnell wieder vorbei damit. Und
auch halt immer dann irgendwie mitten in der Nacht. Irgendwie, ja.
Ja, und dann halt, du hast, also klar, du hast dann so Stories mit Auckland, dass da Zahnärzte und Studenten spielen. Cool.
Erste
aber
Runde
fußballerisch,
DFB-Pokal.
Ja, genau, fußballerisch jetzt auch nicht so wertvoll.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Aber es haben sich ja auch schon ganz viele beworben, die nächste auszutragen. Brasilien hat Bock drauf. Katar überraschenderweise hätte auch Bock drauf.
Ja, in Südamerika ist das Turnier, glaube ich, richtig steil gegangen. Ne?
Ich
also bis
auch.
Zu dem Moment,
aber
wo alle raus waren.
Für die war es halt auch von den Anschlusszeiten her vielleicht ein bisschen besser. Ja. Obwohl überraschend viel ja noch zu humanen Anschlusszeiten auch für uns gelaufen ist.
Aber wir müssen uns, glaube ich, ja keiner Illusion hingeben, wenn die nicht, vor allem die europäischen Teams, jeweils 50 Mios bekommen hätten, wäre da natürlich auch freiwillig keiner hingefahren.
Nee, klar. Es ist aber halt auch schwierig. Ich glaube, von den Top 10 der wertvollsten Clubs ohnehin schon, waren irgendwie 8 jetzt bei der Club-WM dabei. Das heißt, du hast dann einfach den Teams, die eh schon super viel Kohle haben, einfach noch mehr Geld gegeben und hast dann aber auch Teams wie Barcelona, die zu Hause sitzen und denken, cool, dass der ärgste Liga-Konkurrent da mit 100 Millionen im Gepäck nach Hause kommt. Und ich durfte halt, also ich musste auch nicht hin, aber ich durfte auch nicht hin.
Wie gesagt, auf der anderen Seite bringen die Bayern halt auch Musiala schwer verletzt mit zurück. Ne?
Das stimmt. Wollen wir über die Bundesliga reden?
Ja, sehr gern, dafür sind wir doch hier.
Aber apropos hier, eins noch zur Club-WM, das fand ich ja auch so strange mit Sané, dass der halt seinen Vertrag bei der Club-WM noch erfüllt hat und dann war auf einmal so, ach, jetzt, so, jetzt ist auch der 30.06., ich muss dann mal los.
Ciao Leute,
egal.
Man sieht sich.
Was sagst du, wollen wir das in Kategorien aufteilen? Wollen wir so über Transfermarktgewinner, Transfermarktverlierer bis hierhin reden?
Findest du, man kann jetzt schon sagen, dass es Verlierer gibt?
Für mich stand jetzt Verlierer auf jeden Fall die Bayern.
Boah, das finde ich hart.
Finde ich, also ich meine, die Transfers, die sie gemacht haben, jetzt mit Bischof, mit Tah, kann man nicht schlecht reden. Ist auf jeden Fall clever, das so zu machen. Das stand aber ja auch schon während der Saison beziehungsweise kurz vor Schluss fest. Und seitdem haben sie nur Absagen kassiert. So ein Verein, der früher ja total, vor allem für deutsche Spieler, aber auch für internationale Spieler, total attraktiv war. Nico Williams hatte keinen Bock, Flo Wirtz war ja so gut wie safe, ist dann doch nicht gekommen. Jetzt dieser Poker mit Woltemade, dass dann auch ein Verein wie Stuttgart sich hinstellt und sagt, nö, machen wir nicht. Auch wenn er Bock hat, nö, machen wir nicht. Hätte es, glaube ich, vor so 10 Jahren nicht gegeben.
Also, dass der VfB da auf Zeit spielen kann, finde ich, ist total legitim. Ich finde, tatsächlich, da, an der Stelle gehe ich mit. Ich gehe nicht so weit zu sagen, okay, die Bayern sind irgendwie ein Verlierer, weil, dass du dieses Wirtz-Ding gegen Liverpool am Ende, dass du da den Kürzeren ziehst, das passiert, glaube ich. Vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass, also so Wirtz wird ja wahrscheinlich auch abgewogen haben, ne? Kurzfristig die Möglichkeiten, wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich international wirklich was reiße, größer. Beide bieten mir ungefähr dasselbe Geld. Beide können auch wahrscheinlich ähnlich Ablösen bezahlen. Dann sind es wahrscheinlich wirklich Nuancen gewesen, wie sie ja selbst auch gesagt haben, dass er dann
ja,
sagt, okay,
war's ja der Trainer, ne?
Es war vor allem Arne Slot, genau, dass er dann sagt, okay, in dem Punkt gehe ich lieber zu Liverpool. Das ist, das hätte den Bayern schon früher auch passieren können.
Aber es wäre ihnen, glaube ich, nicht passiert, dass sie so öffentlich die Transfers diskutieren, wie jetzt halt auch bei Woltemade wieder, dass eigentlich, also die haben ja bei Wirtz wirklich die Karten voll auf den Tisch gelegt und gesagt, wir wollen den unbedingt haben, da war von Sondervermögen die Rede. Und das erinnert mich halt so ein bisschen an Brazzo-Zeiten oder halt an die berühmte Aussage von Uli Hoeneß, wenn sie wüssten, wen wir alles schon sicher haben und dann verpflichtest du
aber. Ja, aber das, wie lange ist das her? Also das ist ja den Bayern schon auch in der Vergangenheit immer mal passiert.
Aber da gab es vorher nicht die Namen, da gab es nicht dieses öffentliche, also klar gab es immer Spekulationen, an wem die dran sind, aber normalerweise, wenn das öffentlich war, haben sie es dann auch hingekriegt.
Was ich erstaunlich finde, und da gebe ich dir recht, ich glaube, das meinst du auch, dass sie so teilweise so verschnupft bis beleidigt, vor allem Max Eberl, wirken, ja, wenn es dann darum geht, das alles irgendwie einzusortieren und einzuordnen.
Ja,
so,
das
also
ist
auch
halt
so,
Max Eberl.
Ja, aber das ist auch, also Uli Hoeneß hätte das ja von seiner grundsätzlichen Haltung her auch gekonnt, aber an der Stelle bin ich bei dir, er hat das damals einfach nicht so richtig nötig gehabt, gerade wenn es um so jemanden wie Woltemade, Transfer innerhalb der Bundesliga ging. Und jetzt, das war ja, ich glaube noch bei der Club-WM oder so, gab es ja diese Aussage von Max Eberl, das können wir uns vielleicht auch mal einmal anhören.
Ja, lass mal.
Naja, also ein Nick Woltemade ist, oder ein Nick, wenn ich das sagen kann, ich finde den Nachnamen ein bisschen komisch, ist ein super unfassbar intelligenter Junge und der weiß ja auch, aber ist mit dem dann auch nicht gefallen, wenn dann sowas verbaut werden würde mit einer astronomischen Summe. Aber nochmal, ich will jetzt mich gar nicht an diesen Verhandlungen am Bazar hier an den Mikrofonen beteiligen, sondern ich würde es gerne halt dann mit dem VfB Stuttgart besprechen.
Aber weißt du, was mir auch auffällt? Es scheint ja so, als wäre Max Eberl an dem Transfer aktiv beteiligt. Bei Wirtz hieß es, dass die Gespräche mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge stattgefunden haben. Also das ist ja dann halt auch so ein Ranking innerhalb des Vereins, wo du denkst, der Kaderplaner darf vielleicht gar nicht den Kader planen.
Ja, ist auch tatsächlich ein Punkt, dass Max Eberl sagt, ja, dieser Nick. Ich finde den Nachnamen so komisch. Das ist jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, ob das Verhandlungsstrategie war.
Nee, aber willst du zu so einem Verein gehen?
Aber jetzt mal, also jetzt lass uns da mal wieder zurück auf die Sachebene kommen hier, ne? Ich persönlich bin der Meinung, wenn sie jetzt Luis Diaz holen, für vielleicht eine Summe, die sie auch für Woltemade hinlegen müssten, so wird jetzt ja so um 70, 75 Millionen wird jetzt ja gerade geredet, bin ich der Meinung, ist das auf jeden Fall, auch wenn er natürlich seinen letzten großen Vertrag machen wird, Luis Diaz, ist es trotzdem einfach die sicherere Variante. Er hat natürlich ein anderes Profil als Woltemade. Woltemade wäre natürlich echt so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, weil er sowohl Musiala ersetzen kann, als auch als Kane Backup fungieren, mit Kane spielen, mit beiden spielen. Das ist natürlich schon irgendwie so mit seinem Skillset, das ist natürlich schon auch außergewöhnlich. Aber Luis Diaz kann auch Mittelstürmer spielen zum Beispiel.
Stimmt. Und Nick Woltemade kann halt auch noch in 3 Jahren zu den Bayern
gehen.
Genau,
und also Nick Woltemade, ich mag den total. Ich finde auch seine U21-EM fand ich mega.
Das hat
aber der hat halt ein halbes Jahr beim VfB Stuttgart wirklich performt. Und davor war so Werder immer so, okay, klar, in der dritten
Werder
Liga.
Werder hat er keine Chance gekriegt so richtig.
Ja, aber beim VfB am Anfang hat er auch zu kämpfen gehabt. Und ja, voll, klar, davor gab es dann ein richtig gutes Jahr, dritte Liga Elversberg. So, und das,
aber unter Horst Steffen spielt so, er eh jeder.
Und legst du für den dann 70, keine Ahnung, vielleicht machen sie es ja noch, die Bayern, weißt du ja nicht. Also die haben ja, wir hätten ja 100.
Falls Stuttgart sich bereit erklärt, mit ihnen zu sprechen.
Ja, also das jetzt gerade ist ja vielleicht auch einfach so ein bisschen Verhandlungstaktik. Und wenn sie 150 für Flo Wirtz irgendwie an den Start bekommen hätten, das kann man ja auch durch 2 teilen. So, dann das kannst du vielleicht ja auch Woltemade und Diaz holen. Aber so
aber dann ist die Frage, kommt Woltemade dann trotzdem? Weil er sich da dann auf Platz 3 quasi anstellen müsste.
Nö, dann sehe ich in dem Setup Luis Diaz eher als Flügelstürmer. Also er ist ja eigentlich auch eher Flügelstürmer als Mittelstürmer.
Ja.
Aber weil, ne, so als quasi Sané-Ersatz, auch wenn Luis Diaz jetzt dann auch eher noch über die linke Seite kommt, aber so, also grundsätzlich finde ich, das würde schon alles zusammenpassen. Aber würdest du als FC Bayern wirklich für Nick Woltemade jetzt schon, keine Ahnung, 70 Mios hinlegen?
Nee, also ich glaube, dass du, ich überlege gerade, kriegst du andere. Also du hättest mit Sicherheit lieber Nico Williams gehabt. Den hast du aber nicht gekriegt.
Aber Nico Williams ist wieder ganz anders, ne? Da bist du ja wirklich nur beim Flügel.
Ja, aber dann baust du dein System ja auch wieder anders auf. Dann ist halt natürlich die Frage, du brauchst einen Musiala-Ersatz im Prinzip, weil er halt so lange ausfällt. Ich glaube nicht, dass Woltemade auf der Position ausschließlich funktionieren würde. Also als Musiala-Ersatz.
Doch. Bin ich mir zu 100% sicher. Der ist so variiert, bei allem, was im Zentrum, als zweiter Stürmer, hängende Spitze, als Zehner, als Mittelstürmer hat der große Schritte jetzt beim VfB gemacht. Aber auf dem Flügel hast du den halt gar nicht, ne? Also, wenn du Nico Williams holst du komplett einen anderen Spieler als Wolte. Und ehrlicherweise auch nicht komplett, aber schon auch einen anderen als Luis Diaz.
Also, die Frage war ja, würde ich so viel Geld für
genau,
ihn ausgeben?
Für Woltemade, jetzt schon.
Ja, genau.
Oder würdest du nicht eher sagen, boah, ey, spiel lieber nochmal ein Jahr beim VfB und zeig mal, dass du es wirklich ein Jahr lang bestätigen kannst?
Ja, wobei, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Es ist halt die Frage, wenn er sagt, ich will gehen, sagst du als VfB Stuttgart nicht einfach, ja, okay, hintenrum, wir verhandeln auch mal mit anderen Agenten und vielleicht geht er zu einem ganz anderen Verein, wo du dann halt noch viel mehr Geld für ihn kriegst. Weil was willst du mit einem Spieler, der gehen will? Der bringt dich ja dann auch nicht mehr weiter.
Ja, aber Nick Woltemade ist ja, der wird schon, hat ja Max Eberl sogar gesagt, der ist ja clever. Der wird schon verstehen, was er am VfB hat. Also, ich bin nicht sicher, ob das wirklich für Nick Woltemade jetzt der richtige Schritt wäre, zu den Bayern zu
gehen. Nee, bin ich mir auch nicht sicher, aber die Frage ist halt auch, wo spielt Stuttgart in der kommenden Saison? In welcher Tabellenregion?
Ich finde den VfB und das, was sie machen, Stichwort Transfermarkt, total spannend irgendwie. Also das kann, die haben ja eigentlich nur sehr jung verpflichtet bis hierhin.
Was ja zu dem Konzept bisher passt.
Ja, aber ist schon irgendwie wieder ein bisschen anders als in der vergangenen Saison, ne? Wo sie ja dann irgendwie auch Jeff Chabot ausgegraben haben und was ist ausgegraben?
Hast du aber
halt
auch
geholt.
Champions League gespielt.
Ja,
also da hast du andere, ich würde mal sagen, andere Erfahrungen gebraucht einfach und natürlich auch einen breiteren Kader.
Ja, und vielleicht ist es aber trotzdem auch irgendwie so ein kleiner Mindchange. Sozusagen, okay, Demirovic haben wir jetzt mal ausprobiert, hat mal funktioniert, aber mal auch nicht so richtig. Aber eigentlich der Einzige, wo wir nachhaltig richtig zufrieden sind, ist Nick Woltemade und den haben wir in dem Jahr entwickelt. Mhm. Finn Jeltsch auch, ist reingewachsen in die Rolle. So. Und vielleicht ist das auch so ein Ausschlag gewesen, zu sagen, okay, lass mal von den ganz fertigen Spielern eher wieder ein bisschen weggehen und mal gucken, ob wir nicht super Talent, also ich finde zum Beispiel auch Noah Darvich zurückzuholen von Barca ist ein Move, der ist mutig. Wenn das funktioniert, feiere ich das.
Ja, ich glaube, Stuttgart hat jetzt halt auch wieder den Vorteil, dass sie wieder ein bisschen mehr im Schatten sich bewegen können, weil sie eben nicht auf der internationalen Bühne unterwegs sind.
Naja, und Europa League. Als Pokalsieger Europa League.
Ja, das stimmt.
Also du meinst nicht Champions League Bühne.
Ja, aber weil du halt nicht mehr dieses, du bist Vizemeister geworden und überraschend und alle erwarten jetzt auf einmal, dass du den nächsten Schritt gehst, anstatt einfach das Niveau erstmal zu halten. Deswegen, ich bin gespannt auf Stuttgart, sehe ich jetzt aber auch nicht als Gewinner.
Noch nicht. Ja,
es ist auch noch früh, ne? Musst du halt auch überlegen.
Also muss man bei der Bundesliga muss man ja eh sagen, wir sind jetzt ja gerade noch sehr früh in dieser Phase. Und ich finde das, man kann das halt, finde ich, sehr schwer einschätzen. Weil das halt, es sind Namen mit großem Potenzial. Die müssen sich in der ersten Liga oder in der Bundesliga natürlich erstmal auch irgendwie nachhaltig etablieren. Mhm. Wenn das klappt, kann ich mir vorstellen, dass wir am Ende sagen der Saison, boah, der VfB, guck mal an.
Ja, wäre ja schön.
Aber wer ist denn aus deiner Sicht Gewinner?
Tatsächlich Augsburg.
Augsburg?
Ich bin echt gespannt auf Augsburg, weil ich einfach dieses Sandro-Wagner-Ding, das war ja auf jeden Fall ein Coup. Musste so sagen, den vom DFB wegzulotsen und zu einem Verein, der jetzt nicht zieht, weil es der Verein XY ist, sondern die müssen ihm ja irgendein Konzept vorgelegt haben, von dem er sagt, boah, da habe ich Bock drauf. Und ich finde auch, dass Augsburg clever eingekauft hat. Also, dass dann halt zum Beispiel ein Zart jetzt dabei ist, dass ein Fellhauer dabei ist. Ich habe wieder einen Elversberger Spieler erwähnt. Aber jetzt, der ist ja auch super variabel und ich glaube auch, dass er auf Augsburg-Bundesliga-Niveau auch bestehen kann. Der ist auch noch jung. Und ich bin echt gespannt. Sandro Wagner ist für mich auch ein Trainer, der einfach Spieler weiterentwickeln kann.
Aber das weißt du ja noch gar nicht.
Nein, das denke ich. Das ist halt klar, du hattest den jetzt als Co-Trainer beim DFB, wobei man auch sagen muss, dass das gut funktioniert hat.
Ja, ich bin halt auch, klar, er hat auch mit Unterhaching ja da den bravourösen Aufstieg in die dritte Liga geschafft als ganz junger Coach bei seiner ersten Station. Das muss man erstmal machen und ich persönlich mag den auch. Ich gucke mir auch total gerne so Videos mit ihm an, wo er so seine Vorgehensweisen erklärt und so. Ich finde den total charismatisch. Ich habe mich halt gefragt, hinter diesen, du hast ja manchmal so bei Julian Nagelsmann so Moves gehabt, wo du so denkst, so, woher kommt das jetzt? So, weiß ich nicht, irgendwie Viertelfinale gegen Spanien, Emre Can ist automatisch oder ist der dauerhafte Bewacher von Fabian Ruiz. Weil er in der ersten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert hat. So, da habe ich mich gefragt, ist das jetzt allein Julian Nagelsmann Idee gewesen oder war vielleicht da auch Sandro Wagner drin in der Nummer? Also ja. Ich habe manchmal den Eindruck, der ist schon auch irgendwie experimentell und schießt manchmal auch
das
vielleicht übers
sein.
Ziel hinaus.
Das könntest du aber mit Augsburg auch ganz gut machen, finde ich. Weil ja? Augsburg bewegt sich ja von den Erwartungen her eh immer zwischen Europa League und Kampf um den Klassenerhalt. Also es ist halt, du kannst eigentlich vor der Saison nie genau sagen, wo die Saison beenden werden und auch während der Saison oft nicht.
Naja, kann man schon, Platz 13.
Ja, aber das ist genau zwischen Europa League und Kampf um den Klassenerhalt. Deswegen
aber die sind meistens näher am Kampf um den Klassenerhalt als am Kampf um Europa.
Kommt auf den Zeitpunkt in der Saison an. Nee, aber ich finde, er kann ja ausprobieren dort. Er hat die Spieler, finde ich, dafür. Die haben ihr Team größtenteils zusammengehalten und ich fand als Experten seine Analysen wahnsinnig gut. Wenn er das schafft, das dann umzumünzen in...
Aber es sind zwei ganz andere Jobs.
Nein, das meine ich ja. Wenn er es schafft, er analysiert die erste Hälfte von seiner Mannschaft, weiß direkt, dass da lief gut, das lief nicht gut und kann das dann ummünzen in der zweiten Hälfte machen wir es besser. Warum nicht wieder international?
Also ich habe Sandro Wagner aus seiner Zeit in der Regionalliga, wo man natürlich nicht jedes Spiel irgendwie sehen kann, aber mich hat es damals schon auch interessiert, als sehr offensiv denkenden Ballbesitztrainer gesehen. Und das ist so ziemlich das komplette Gegenteil von dem, was der FC Augsburg in den letzten Jahren gespielt hat.
Ja, wart mal ab.
Ja, aber also klar, natürlich, du sagst jetzt, sie haben, Elias Saad ist auf jeden Fall ein No-Brainer. Den zu holen, finde ich, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich bin auch bei Robin Fellhauer total dabei. Der kommt aber aus der zweiten Liga. Elias Saad kommt von St. Pauli. Beide kommen aus
Er hat ein Jahr Bundesliga-Vorsprung dann quasi.
Ja, genau. Und hat auch da natürlich bei einem absoluten Abstiegskandidaten erstmal nur hau drauf Fußball spielen müssen. Also vor allem Umschaltgame. So, ohne das geringschätzen zu wollen. So, ich frage mich.
Und war jetzt auch, also St. Pauli hatte ja keinen, der vorne die Dinger gemacht hat.
Ja, also vielleicht ist es auch für Augsburg ganz geil, dass mal so jemand kommt, der auch so ein bisschen polarisiert, vielleicht auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das kann durchaus auch sein, weil das war ja eigentlich ganz oft auch so, dass man dachte, okay, jetzt haben die mal wieder irgendeinen. Und am Ende waren alle Markus Weinzierl nur mit einem anderen Gesicht.
Ja.
So vom Gefühl her.
Ey, Deswegen, also ich habe Bock auf Augsburg diese Saison.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen höre.
Nee, ne? Wer ist denn dein Gewinner?
Eintracht Frankfurt. Ja. Tut mir leid, muss man so sagen. Ich hätte es geil gefunden, wenn sie gesagt hätten, ey, wisst ihr, jetzt machen wir mal was, wo keiner mit rechnet. Ekitike bleibt. Und wir spielen schön mit Johnny Burkhardt und Ekitike zusammen. Das wäre, glaube ich, ein unnormales Sturmduo gewesen.
Das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass Markus Krösche das aber auch einfach ganz geil findet, wie der Kontostand immer um die nächste Million anwächst.
Aber da komme ich so an in so eine Dortmund-Assoziation. Eigentlich hat die
schon
Eintracht... Wann war ich denn...
Du hast doch vergangene Saison gesagt, dass die Eintracht genau das macht, was Dortmund früher gut gemacht hat.
Ja, genau. Aber der BVB hat halt einfach irgendwann den Moment verpasst, wo du vielleicht mal switcht. So dieses, ne, dieses Leverkusen holt Granit Xhaka, Jonas Hofmann, Grimaldo, damit sie mit Erfahrung ein Team um dieses ganze Talent drumherum basteln können, das auf einmal Titel gewinnt. Und bei der Eintracht ist ganz, 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 ganz viel Talent, Talent, Talent. Und irgendwann, und Ekitike ist natürlich auch noch sehr jung und entwicklungsfähig und so, und ich kann das auch voll nachvollziehen, dass ich den für 95 Mios nach Liverpool gebe, sofort.
Ja.
Auf der anderen Seite frage ich mich, ob man erkennen kann, als jemand wie Markus Krösche, okay, jetzt haben wir mal langsam genug Geld auf dem Festgeldkonto, jetzt lass mal sehen, ob wir nicht vielleicht auch als Konkurrent, zumindest national, zu den Bayern, so wie es die Leverkusener damals gemacht haben, in Erscheinung treten können.
Ich glaube halt, also bisher funktioniert das Konzept ja mega gut. Also du hast ja immer neue Spieler gefunden, die vielleicht eine halbe Saison gebraucht haben, aber dann einfach funktioniert haben und die du dann wieder für sehr viel Geld verkaufen konntest. Das heißt, an sich läuft es perfekt. Besser kann es eigentlich nicht laufen, als dass die für dich Leistung bringen und du sie dann sehr, sehr gewinnbringend verkaufst. Und genau mit diesem Konzept waren sie ja die ganze Zeit ganz oben dran. Also im Saisonendspurt, muss man sagen, haben sie ein bisschen verloren.
Naja, also die Rückrundentabelle, die ist nicht mehr so überzeugend. Nee, ne? Da deswegen, sind sie irgendwie Achter oder so, ne?
Ja, aber trotzdem Champions League. Und das ist dann, also das ist ja der erste Schritt. Der nächste kann ja dann sein, okay, dann wollen wir Platz 3, Platz 2 und dann irgendwann wollen wir ernsthaft um die Meisterschaft mitspielen. Aber wenn du mit dem Konzept im Sinne von, du gibst deine besten Spiele ab, schon so weit oben stehst.
Ja, aber genau das ist das BVB-Phänomen. Sie haben immer bis zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, okay, jetzt können sie vielleicht im nächsten Schritt an die Bayern rankommen, dann war auf einmal Haaland weg, dann ist Bellingham weg, dann war Jadon Sancho weg, dann war Ousmane Dembélé weg, dann war Hakimi weg. So, bums. Und dann stehst du wieder da und fängst wieder mit irgendwem Talentierten, ja, wieder neu von vorne an. Und die Frage, die ich mir stelle, ist Markus Krösche an der Stelle feinfühliger vielleicht, um zu erkennen, so, jetzt gehen wir mal all in. Jetzt machen wir mal den Leverkusen-Move, weil mittlerweile, also ohne, das ist wirklich, ich sehe die Eintracht da noch nicht tatsächlich, aber so, das ist halt so diese Spirale, weißt du, wir holen irgendwen, das ist ja auch geil, dass sie die diesen Blick haben, diese Leute zu holen, teuer zu verkaufen.
Bei der Eintracht.
Ehrlicherweise, die verkaufen Igor Matanovic für über 6 Millionen nach Freiburg. Der hat eine, also ich auch da glaube ich, dass es ein guter Zocker ist, aber der hat halt eine Saison beim KSC überzeugt in der zweiten Liga.
In der zweiten Liga, ja.
Und die haben den für, glaube ich, 500.000, haben die den von St. Pauli geholt. Und jetzt verkauft er den für 6 Millionen, obwohl der eigentlich nur auf der Bank saß. Das ist schon auch, also das ist schon echt gutes Verhandlungsgeschick.
Ich glaube aber, das Ding ist bei Frankfurt auch einfach, es ist in den Köpfen noch drin, es ist noch nicht so lange her, dass die gegen den Abstieg gespielt haben, beziehungsweise eher unten zu finden waren und dass sie dann jetzt sagen, langsam, weil du hast dann immer diese Angst, jetzt wird das Geld aus dem Fenster geworfen, du holst irgendwelche Stars, die machen dir das ganze Gefüge kaputt und jetzt auch gerade mit Topmöller funktioniert es ja.
Aber über den Punkt sind die hinaus. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also klar, natürlich ist jetzt irgendwie das
dann
nächste.
Dann steigen ja auch direkt die Erwartungen. Dann hast du da halt einen 25 Millionen Mann und der liefert nicht. Und dann wird der Trainer hinterfragt und dann gehst du halt wirklich hin und bringst alles ins Wanken, was gar nicht sein muss.
Es ist ja auch nicht so, dass sie gar nicht investieren. Ne? Also sie haben ja zum Beispiel auch Christensen fest verpflichtet, richtig guter Move.
Sie haben Johnny Burkhardt geholt.
Sie haben Johnny Burkhardt geholt, den besten deutschen Stürmer aktuell. Ja. Und das passt auch, finde ich, voll. Ja. Sie haben auch, haben wir schon Players to Watch? Also mein Call für die erste Liga ist auf jeden Fall Can Usun. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass der richtig durchdreht jetzt.
Das habe ich vergangene Saison eigentlich erwartet.
Ja, deswegen. Das ist aber erstes Jahr nach zwei, auch wenn der in der zweiten Liga natürlich schon richtig geruled hat, aber das ist schon, glaube ich, nochmal ein Step gewesen für so einen jungen Spieler.
Ja.
Genau. Und jetzt hat er ein Jahr schon mal sich rantasten können. Ich habe, glaube ich, ein Testspiel gesehen gegen FSV Frankfurt, wo der schon echt gut war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt explodiert. So, und dann hast du den nächsten da. Und dann, also ich frage mich einfach, wann sie an die Schwelle kommen und ob sie dann, so ähnlich wie dem BVB werfe ich das so ein bisschen vor. Mhm. Die haben halt den Zeitpunkt verpasst. Und als sie dachten, so jetzt holen wir mal die ganz Großen, haben die halt irgendwie einen Kader zusammengebastelt letzte Saison.
Wobei Erling Haaland ja eigentlich schon einer von den Großen war, als sie den geholt haben. Also da waren ja einige hinter dem her.
Ja, aber er war noch nicht.
Spieler, der er jetzt ist, natürlich nicht.
Genau, und so, der BVB hat ja in der vergangenen Saison gedacht, so jetzt holen wir mal Pascal Groß dazu. So, ja, so, ne? Also irgendwie, was ich ja grundsätzlich auch gut finde. So.
Hat ja auch funktioniert.
Ja, die sind ja souverän Vierter geworden.
Aber das ist halt das Ding, als BVB kriegst du jetzt die großen Spieler ja einfach nicht mehr, weil du in den vergangenen Jahren zweimal kurz davor warst, nicht Champions League zu spielen. Und bei Frankfurt weiß ich halt auch nicht, ob jemand, der schon so richtig etabliert ist, Bock hat, sich da einzufügen.
Vielleicht
und
passt das,
gegebenenfalls.
Also die Mannschaft ist ja auch so jung, vielleicht passt das gerade auch überhaupt nicht.
Ja, das denke ich halt auch.
Ja, also das ist überhaupt, ich habe mir halt nur diese Frage gestellt, ob sie, weil...
Ja, und ich habe sie gerne beantwortet.
Ja, vielen Dank.
Sag mal, was denkst du, wer der erste Trainer ist, der geht?
In der Bundesliga?
Mhm.
Boah, finde ich schwierig.
Ich finde es total einfach.
Ja?
Ja.
Also Gerardo Seoane sagst du jetzt?
Nee. Ich sag Lukas Kwasniok.
Echt?
Ja.
Nee, glaube nicht.
Doch, weil der mit Köln genau das Gleiche macht, was er mit Paderborn in der Winterpause gemacht hat und sich jetzt schon beschwert, dass seine Spieler ja eigentlich gar nicht in der Lage sind, Bundesliga zu spielen und dass da einige noch Luft nach oben haben und dass da noch was kommen muss. Und ich mir denke, ja, das machst du in Köln, aber nicht so wie in Paderborn. Es wird nicht passieren, dass sie sagen, ach so, der Kader gefällt dir nicht. Nee, dann stellen wir dir einen neuen Torhüter hin, wenn der dir nicht passt. Und dann werden wir noch für dich den und den und den und den einkaufen. Sondern in Köln ist man dann auch ganz schnell, du, wenn das nicht gut genug ist, vielleicht bist du einfach nicht gut genug und dann muss er gehen.
Ja, ich weiß nicht, ob Köln da so rational wirklich ist oder ob die dir einfach sagen, oh Mist, jetzt haben wir schon wieder 5 Spiele verloren, ey, jetzt muss das, tut mal weg. So, zack.
Es war auf einem anderen Niveau. Ja.
Fritteln.
Ein Casco Frito musst du.
Ja. Ja, also okay, kann ich unter dem Aspekt nachvollziehen. Ich erlebe Köln gerade wieder so ein bisschen euphorisiert und
bis sie 3 Spiele hintereinander verloren haben.
Sehe da tatsächlich durch Kwasniok so ein bisschen Baumgart-Vibes oder spüre Baumgart-Vibes. Und
ja,
das ist halt einfach auch so ein Verein, der sich da sofort mitnehmen lässt. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie direkt im ersten Jahr da wirkliche Probleme kriegen.
Also mir gibt Lukas Kwasniok auch immer Baumgart-Vibes. Man muss aber auch sagen, dass Baumgart im Prinzip nach Köln nicht mehr funktioniert hat.
Ja, ja. Also ich finde, da an der Stelle habe ich heute noch mit Kollege Till, der ja wirklich deep bei Union ist, drüber geredet. Ich finde, da wird Steffen Baumgart auch oft ein bisschen verkannt, weil das sind natürlich ganz viele HSV-Fans, die sagen, boah, den Typen kannst du ja komplett vergessen. Was ich ja auch irgendwie nachvollziehen kann, weil es halt da einfach zu 0% funktioniert hat. Aber man verkennt eine sehr erfolgreiche Zeit in Paderborn. Man verkennt wirklich erfolgreiche Jahre beim FC, wo natürlich viele Dinge auch gepasst haben, die aber vor allem auch dadurch lebten, dass der Mensch das komplette Umfeld mitgerissen hat.
Der hat 100% zu Köln gepasst.
Ja. Und na klar, man kann ihm vorwerfen, dass dann irgendwann er verpasst hat zu erkennen, oh Mist, mein Plan A funktioniert nicht mehr, weil mit Elias Skiri mein wichtigster Spieler weg ist. So, aber trotzdem finde ich, die 2 Jahre vorher kann man jetzt nicht sagen, okay, das war jetzt irgendwie, weil wo stand Köln, als sie den geholt haben?
Der
war, die haben gerade mit Ach und Krach mit Friedhelm Funkel Klasse gehalten. Merkst du noch eine Parallele?
Ja, also es ist halt, ich habe Lukas Kwasniok damals auch bei Saarbrücken erlebt und das ist, die Spieler beschreiben das alle so, das ist ein totaler Menschenfänger und das ist auch wirklich einer, der, für den läufst du. Deswegen, das verstehe ich, das ist dieser Baumgart-Style. Aber der ist auch mittlerweile einfach so ein Meckerfritze.
Der Baumgart?
Nee, der Kwasniok.
Ach so.
Der stellt sich dann halt hin und ich finde, das geht gar nicht, öffentlich deine Mannschaft so zu zerpflügen und dann halt auch zu sagen, niemand von denen hat Zweitliganiveau und dann spielst du aber mit Paderborn bis zum letzten Spieltag noch um den Aufstieg. Und bei Köln genauso. Du stellst dich jetzt schon hin.
Ich habe das aber gar nicht so
krass
wahrgenommen.
Und baust im Prinzip schon vor, falls das nicht funktioniert, was du vorhast, sagst du schon mal, ja, aber also... So richtig gut für die Bundesliga sind die ja noch nicht.
Also ich habe das in Paderborn gar nicht so krass wahrgenommen. Er hat gesagt, wir müssen jetzt nochmal nachlegen. Auf der einen oder anderen Stelle fehlt uns die Fähigkeit, um den Aufstieg mitzuspielen. Ja, aber ich habe nicht das so wahrgenommen, dass er sagte, boah, die ganzen Typen kannst du ja komplett in der Pfeife rauchen hier.
Doch,
so habe ich das nicht wahrgenommen.
Ich habe das genauso wahrgenommen, okay. Aber gut. Ich habe jetzt auch mal geguckt, also Auftaktprogramm für Köln ist okay. Es ist Mainz, Freiburg, Wolfsburg, Leipzig.
Wie ist denn das Auftaktprogramm für den HSV eigentlich?
Das habe ich. Red mal ein bisschen weiter. Also ich weiß, der HSV spielt 2. Spieltag ist es Derby.
Ja, das weiß ich auch.
Auftakt Sonntag 17:30 in Gladbach. Mhm. Dann 3. Spieltag. Schauen wir gerade mal. Oh, in München. Topspiel in München.
1. Spieltag?
3.
Dritter.
Aua.
Also das ist. Ich sehe das, was der HSV gerade.
Und dann gegen Heidenheim.
Ich finde, was der HSV gerade am Kader macht, richtig gut.
Ich auch.
Hat voll Hand und Fuß, finde ich.
Paulsen wäre ich niemals drauf gekommen.
Also ich weiß gar nicht, ob die noch einen Mittelstürmer gebraucht hätten, aber das ist auf jeden Fall...
Selke ist halt gegangen.
Ja, also Selke ist... Ja gut,
ja, aber
dafür
der
haben
ja
immer
so
noch Robert Glatzel da rumhängen
zum
Beispiel.
Das stimmt, aber der gilt ja so ein bisschen als Selke-Ersatz.
Also ich finde, Torunariga, der ist ja in den vergangenen Jahren immer wieder mal wieder in der Bundesliga aufgetaucht, weil er sich in Belgien richtig stabilisiert hat. Und dann aber eher so bei, keine Ahnung, Wolfsburg oder so. Und jetzt auf einmal hat der HSV den mal eben geholt. Das finde ich schon echt bemerkenswert.
Rayo Philipp finde ich auch ein guter Ryan,
also ich habe nie im letzten Jahr nicht verstanden, warum den nicht irgendein Bundesligist schon mal zumindest mal unter, also vielleicht unter die Lupe genommen, werden sie ihn haben.
Glaube ich
aber
auch.
Aber dass der da nicht ernsthaft gehandelt wurde. Ich finde, fand den schon im ersten Zweitliga-Jahr von Braunschweig, war ich den so überragend. Ja. Und letzte Saison, der war ja die Lebensversicherung. Und das ist
der
wirklich
einzige
auch
ein, Grund, warum die noch in der Liga sind.
Ja, auch ein richtig guter Transfer. Und das ist halt auch, gibt dir auch eine neue Flexibilität, weil du mit zwei Stürmern spielen kannst. Ne? Also beispielsweise Dompe ist ja klarer Außenbahnspieler, aber Philipp, der kann ja vor allem auch so als Spieler um einen Stoßstürmer drumherum quasi noch so ein bisschen spielen, auch wenn der auch zusätzlich über außen kommen kann. Also es gibt ja in der Offensive noch mehr Flexibilität. Naja, der HSV braucht, würde ich sagen, noch Innenverteidiger oder einen Innenverteidiger, aber ansonsten sieht das gut aus. Nur, ich frage mich, kann Merlin Pozil das schon?
Ja, das, ich glaube, beim
HSV...
Das
ist vielleicht auch unfair, ne? Weil die Aufgabe aufzusteigen mit der Truppe vielleicht sogar schwerer war als mit einem noch besseren Kader. Klar, sie haben Ludovic Reis verloren.
Ja.
Tut weh.
Ja.
Aber ansonsten sind da ganz viele Sachen, finde ich, richtig gut, die so am Kader gemacht werden.
Ich glaube halt bei Polzin, es kommt voll drauf an, ob der HSV sich an sein eigenes Credo hält und wirklich sagt, Leute, wir spielen jetzt erstmal um den Klassenerhalt. Und wenn das in allen Köpfen angekommen ist und alle checken, es wird nicht einfach, du spielst dann halt in München und verlierst 0-7. Und
aber 0-7 werden die nicht mehr verlieren, oder? Das ist ein anderer HSV.
Ja, es ist ein anderer HSV, aber ich könnte mir halt trotzdem vorstellen, wenn die Bayern aus irgendeinem Grund an dem Tag ein 0-7 oder ein 7-0 brauchen, dann werden sie das auch gegen den HSV kriegen.
Am dritten Spieltag brauchen sie es noch nicht, liebe HSV-Fans.
Und dann kommt halt bei den Fans ganz schnell die Erinnerung an diese ganzen Fast-Abstiegssaisons zurück. Und du brauchst diese Geduld. Du musst dem Team und dem Trainer die Möglichkeit geben, okay, wir brauchen jetzt ein Jahr, um uns zu etablieren und von mir aus können wir dann nächstes Jahr auch wieder über Europa reden. Aber ja, darauf kommt es halt voll an, ob Merlin Polzin in der Winterpause noch Trainer ist oder nicht.
Für mich ist das, Gerardo Seoane bin ich mir auch nicht sicher, ehrlicherweise. Mhm. Vielleicht unterschätzen wir ihn aber auch wieder. In der vergangenen Saison war er auch der meistgehandelte Trainer, der als erstes
fliegt. Das stimmt. Das muss ich aber auch sagen, Respekt an Gladbach, dass sie daran festgehalten haben, dass es zwischendrin ja auch ganz gut funktioniert hat. Ich glaube nicht, dass sie es nochmal so machen.
Die Frage, die ich mir am Ende der Saison gestellt habe, ist, war das jetzt wegen oder trotz Gerard Seoane? Weil die sind am Ende ja so krass eingebrochen.
Ja, aber zwischendrin haben wir dann wieder über Gladbach in der Champions League geredet. Also
ja, aber ab dem Moment, wo das Realität hätte werden können, ab dem Moment waren wir auf einmal so...
Aber so ging es allen. Also so ging es ja auch Mainz. Das war eigentlich jedes Team, das so... Bremen, die an Europa angeklopft haben, sobald das realistisch wurde, haben sehr viele Teams die Nerven verloren. Deswegen kann man das nicht nur als Gladbach-Vorwurf sehen.
Okay, also, du sagst, erster Trainer, der fliegt, ist Kwasniok?
Kwasniok.
Ich bin bei Merlin Polzin.
Boah, die Aufsteiger direkt.
Ja.
Ja, oh, okay.
Und gibt es sonst noch Mannschaften, um die du dir gerade Sorgen machst?
Ein bisschen um St. Pauli tatsächlich.
Echt?
Ja, also die tun ja super viel auf dem Transfermarkt. Da sind aber auch super viele Namen dabei, wo ich denke, ja, muss ich halt zeigen. Also sind jetzt auch nicht die etablierten Spieler. Und die haben halt auch echt Qualität abgegeben. Auch noch mit Treu, der nach Freiburg gegangen ist. Noah Weishaupt, der echt wichtig war, der aber seine
jetzt
Leihe
auch nach
jetzt...
Freiburg zurückgegangen
ja, genau,
ist,
der ist zurückgegangen. Du hast einen Eggestein, der halt auch... Ja, er hat nicht so viel gespielt, wie ich erwartet habe eigentlich von ihm in oder auf St. Pauli. Aber trotzdem halt ein Rückhalt. Die haben so ein bisschen ihre Identität verloren, habe ich das Gefühl. Du hast einen Gilavogi, der weg ist. Der halt, also die wenigen, die überhaupt Tore geschossen haben vergangene Saison, sind jetzt weg.
Ja.
Und du hast jetzt nicht einen verpflichtet, von dem ich denke, ja, der macht so seine 10, 15 Tore.
Ja, kann ich verstehen.
Deswegen, da mache ich mir ein bisschen Sorgen.
Ich mache mir Sorgen um Gladbach, ehrlicherweise.
Mhm. Aber das machst hat was du jedes Jahr, oder?
Nee, letztes Jahr habe ich gesagt, ich traue denen zu, nach Europa zu kommen sogar.
Oh, okay.
Was auch nicht gestimmt hat. Ja, also es hängt natürlich jetzt noch sehr viel davon ab, wie dieses Transferfenster für Gladbach weiterläuft.
Ja, es ist jetzt halt auch wirklich noch lange Zeit, ne?
Ja, aber Kleindienst ist ja erstmal noch verletzt. Mhm. So, okay, sie haben Tabakovic geholt.
Das ist übrigens, finde ich, ein Transfer, das ist ein Win-Win-Win. Das war, doch, ich finde, das war für Tabakovic war es auf jeden Fall das Richtige.
Sicher?
Ja, ich glaube, das kann richtig gut funktionieren. Gladbach, also ja gut, ich habe Tabakovic schon öfter gedacht, der könnte gut funktionieren, hat dann nicht funktioniert. Aber ich glaube, Gladbach hat einen guten Deal gemacht und vor allem eigentlich die TSG, die hatten nämlich zwischendrin einfach 11 Stürmer im Kader.
Mhm.
Die hätten ein komplettes Team nur aus Stürmern aufstellen können und deswegen war es clever auch, dann ihn abzugeben.
Also so wie die letztes Jahr verteidigt haben, konnte man den Eindruck kriegen, dass sie 11 Stürmer aufgestellt haben.
Das stimmt.
Ja, also ich weiß nicht, Tabakovic, auch da eine gute Saison, zweite Liga bei Hertha. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ein geiler Move ist. Ich bin Fan von Jens Kastrop, den sie geholt haben in Gladbach. Aber auf der anderen Seite geben sie halt Player ab. Vielleicht war es auch wirklich die einzige Möglichkeit. Sie müssen ja auch Gehalt einsparen. Bläh, der ganze Krempel. Jetzt soll Itakura
so
auch noch...
4 Millionen, ne? Also die haben jetzt
ja, den haben
so
sie mehr oder
viel,
weniger verschenkt. Ja. Der ist ja auch schon 32.
Ja, aber ich glaube, du hättest schon vielleicht ein bisschen mehr für ihn gekriegt.
Ja, keine Ahnung. Also da weiß ich nicht. Wahrscheinlich sogar eigentlich eher auch nicht, weil, ne, wie gesagt, 32 für einen Offensivspieler, gerade für jemanden, der so auf der 10 ist, ist auch nicht die am wenigsten laufintensive Position. Aber jetzt soll Itakura auch noch gehen. Die Abwehr ist eh das Sorgenkind. Da ist noch echt viel Arbeit und ich bin nicht sicher, ob sie das wirklich hinkriegen. Ey, das ist, da mache ich mir ein bisschen. Und Heidenheim hat halt, ja klar, die haben Arion Ibrahimovic geholt. Von Bayern, also aus dem Bayern-Nachwuchs. Der hat ja schon Serie A vergangene Saison gespielt. Grundsätzlich gut, aber das ist wirklich alles bisher. Ne?
Das ist Heidenheim.
Ja. Meinst du, die gehen runter dieses Jahr?
Ich glaube schon, weil ich das Gefühl habe, die haben zwei sehr gute Spiele in der vergangenen Saison gemacht. Die waren beide in der Relegation. Mhm. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht, denen in der Relegation zuzugucken. Und es war dann auch so ein Gefühl von, ja okay, also eigentlich hätten es beide verdient. Eigentlich wäre es okay gewesen, wenn Heidenheim und Elversberg hochgegangen wären, finde ich. So wie da gespielt wurde. Aber das war es dann auch. Also das war für mich so das Einzige, wo sie mich wirklich überzeugt haben. Und zwischendrin, ich finde es super schön, dass sie an Frank Schmidt festhalten. Aber zwischendrin habe ich echt das Gefühl gehabt, die sind nicht Bundesliga-tauglich mit dem, was sie auch abgeben
Aber sie haben
mussten.
Halt auch Conference League gespielt, ne? Ein halbes Jahr, über
das
ein
stimmt.
halbes Jahr.
Das stimmt. Du hast halt diese Dreifachbelastung am Anfang ja noch mit Pokal gehabt, das stimmt. Das war auch abzusehen. Ich finde, da war Frank Schmidt auch einfach stur, weil er diese Rotation teilweise 8 Spieler zwischen Donnerstag und Sonntag dann die Mannschaft rotiert hat und halt gesagt hat, nö, wir schenken die Conference League nicht ab. Kann ich verstehen. Natürlich, es ist ein internationaler Wettbewerb, aber die Wahrscheinlichkeit, da so weit zu kommen, dass es sich finanziell lohnt, war so gering. Und dafür die Bundesliga so ein bisschen abzuschenken, schwierig.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie abgeschenkt haben. Sie waren einfach überfordert damit teilweise.
Ja.
Und ja, du hast schon recht. Also in dem ersten Outstanding-Jahr, da haben sie ja vor allem auch durch Beste, durch Kleindienst und Dingchi, der dann in dem Fall noch nicht in der zweiten Liga mit dabei gewesen ist vorher. Aber allein durch die drei wurden sie ja getragen, mehr oder weniger.
Ja.
Und Beste und Kleindienst waren ja etabliert in der Mannschaft. Und so jemanden verpflichtest du nicht einfach dazu.
Und ich glaube, es ist auch einfach als Aufsteiger nochmal was anderes. Du kannst halt überraschen. Du kommst da hoch, niemand ist so richtig auf deine Spielweise vorbereitet.
Okay.
So, und dann also, bist du im Flow.
Ich schreibe dann schon mal auf, wir beide tippen Heidenheim als Absteiger. Mhm. Die werden also wahrscheinlich in der Conference League spielen. Die Frage ist, wer geht dann wirklich runter in die zweite Liga? Apropos zweite Liga.
Ja.
Müssen wir eigentlich auch noch drüber reden, ne?
Lass uns das doch nächste Woche machen, wenn es losgeht. Aber jetzt ist erstmal noch Frauen-EM.
Stimmt.
Bevor die Bundesliga wieder wirklich losgeht.
Ja. Und da gibt es ja auch noch einen Podcast, der sehr zu empfehlen ist.
Das EM-Special bei Sportschau F finde ich richtig geil. Ja, meine Highlight-Folge ist immer noch bei dem Zeugwart, der dann erzählt, ja voll, weil der erzählt, wie dann die Spielerinnen teilweise nach den Spielen nicht schlafen konnten und zu ihm gekommen sind und ihm beim Waschen geholfen haben. Finde ich eine super geile Geschichte.
Ich fand die Folge nach dem unglaublichen Viertelfinale gegen Frankreich mit Ann-Kathrin Berger.
Oh ja.
Das fand ich, dass das so richtig... ein richtiges Gänsehaut.
Du bist halt richtig nah dran. Das finde ich voll schön. Und auch, dass die Spielerinnen sich die Zeit nehmen, sich mit Christina da hinsetzen und zumindest per Video zugeschaltet sind teilweise, finde ich richtig schön.
Ja.
Und du weißt halt jeden Morgen, was abgeht.
Und zur zweiten Liga hören wir uns dann in der kommenden Woche wieder. Erstmal schön, dass ihr alle wieder dabei seid.
Ja, voll.
Oder?
Hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Bis bald.